Herzlich willkommen zur 32. Sendung von Fenster zum Leben, diesmal mit Marlies. Es geht um das Thema Frieden. Weil dieser Vortrag sehr viele einzelne Aspekte berücksichtigt, haben wir ihn in zwei einzelne Vorträge aufgeteilt. Wir starten jetzt mit dem ersten Teil. Marlies, du hast das Wort.
Ja, hallo zusammen. Mein Vortrag heißt Shalom heißt Frieden. Und das ist das Thema. Und ich habe ihn gegliedert in den inneren Frieden. Was behindert diesen inneren Frieden? Und den Kreislauf von Frieden mit Gott, mit meinen Mitmenschen und mit mir. Der weiseste Mensch aller Zeiten war Salomon. Er war außerdem auch sehr reich. Und wir lesen davon, dass niemand so prächtig gekleidet war wie er. Salomon fand jedoch in seinem Leben keinen Frieden. Er war ein Getriebener. Aber was ist denn nun Frieden? Großes Wissen und Reichtum alleine sind es demnach nicht. Und diese Frage wollen wir heute uns näher anschauen. Worauf setzt du deine Hoffnung für die Zukunft? Hörst du auch auf die Worte, wir sind doch nur ein kleines Rädchen im Zeitgeschehen. Was können wir denn schon verändern? Zugegeben, zum Weltfrieden können wir nur wenig beitragen. Jedoch ist es nicht egal, ob wir unsere Begabungen mit anderen teilen oder resignieren. Denn was wir sehen, werden wir ernten. Und vielleicht ist es auch nur ein kleines Saatgut, welches wir ausstreuen. Aber glaubt mir, es hat große Wirkung. Es fängt im Kleinen an, bei dir und mir in unserem Alltag, dort, wo Menschen sich begegnen. Es kann ein kleiner Besuch bei Alleinstehenden sein oder Essen vorbeibringen, wo die Mutter der Familie krank ist, ein Lächeln senden bei einem Spaziergang. In der Fabel von Be'er Rabbi heißt es, als eines Tages ein furchtbarer Brand im Wald ausbrach, schauten die Tiere der Katastrophe wie gelähmt zu. Nur ein kleiner Kolibri setzte sich in Bewegung, füllte seinen Schnabel mit Wasser und warf kleine Tropfen auf die Flammen. Armer Verrückter, sagte das Gürteltier, damit wirst du das Feuer niemals löschen. Ich weiß, gab der Kolibri zurück, aber wenigstens habe ich meinen Beitrag geleistet. Frieden fängt im Kleinen an, zuerst in mir und dann in den kleinsten Zellen unseres Daseins, in der Ehe, Familie, Freundeskreis, in Gemeinden. Frieden ist ein Grundbedürfnis, so wie ein Grundnahrungsmittel und so wichtig wie Sauerstoff und Wasser. Frieden trägt zum körperlichen und psychischen Wohlergehen bei. Ich finde Frieden zum Beispiel bei einem Waldspaziergang. Denn das ist die Schöpfung Gottes, die inneren Frieden spendet. Wir können sie wahrnehmen, wenn wir bewusst durch die Natur wandern, Fahrrad fahren, joggen oder einfach auch nur auf einer Bank sitzen, um Blumen, Wiesen und Insekten wahrzunehmen. Innerer Frieden, also Zufriedenheit, ist eine Grundstimmung. Mit einem Menschen, der inneren Frieden, also Zufriedenheit und Gelassenheit ausstrahlt, sind wir gerne zusammen. Aber es gibt tatsächlich Faktoren, die diesen inneren Frieden zerstören oder auch unterdrücken können. Einige werden wir uns jetzt anschauen, in der Hoffnung zu vermitteln, wir sind diesen Faktoren nicht machtlos ausgeliefert. Es gibt Lösungen und Heilung. In unserem Alltag gibt es Redensarten, die das Wort Frieden beinhaltet. Um des lieben Friedens willen ist ein Satz, um zu signalisieren, ich gebe nach und ordne mich unter. Ich stelle vielleicht auch meine Meinung zurück, um des lieben Friedens willen. Es ist in der Regel ein Kompromiss und verführt dazu, Dinge unter den Teppich zu kehren, geht teilweise mit mangelndem Selbstwertgefühl einher. Ich gebe nach, dann habe ich scheinbar meine Ruhe. Aber habe ich dann auch Frieden? Besser wäre es, Unverstandenes direkt anzusprechen, selbst dann, wenn es im ersten Moment unangenehm ist. Noch unangenehmer ist das sogenannte Rabattmarkensammeln. Unangenehmes bzw. Verletzungen sprechen wir nicht an. Und gerade für die Frauen und Männer unter uns, die Konflikten gerne aus dem Weg gehen, die Harmoniebedürftigen, ist es eine Falle, die uns früher oder später auf die Füße fällt. Wir schlucken runter und sammeln innerlich. Im Streit wird dem Gegenüber alles, vielleicht Wochen oder Monate später, auf einmal an den Kopf geworfen. Da hast du doch auch schon und da ist das und das passiert. In einer Situation, die dann das Fass zum Überlaufen bringt. Das Gesammelte von Wochen oder Monaten kommt zum Vorschein. Der Satz um des lieben Friedens willen kann auf langer Sicht gesehen Folgen haben. Gleich zu Anfang eine klare Ansage und das Wort Nein ausgesprochen. Damit können wir uns und unseren Nächsten ein Geschenk überreichen, indem er meine Einstellung erkennen kann. Dann kann ich voll und ganz mitgehen. Dann haben wir inneren Frieden miteinander. Inneren Frieden bedeutet, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie nicht zu ignorieren. Denn ich brauche nicht zu beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, mich über andere zu definieren oder die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Dies birgt Gefahren. Nach meiner Krebserkrankung lernte ich, mich aus Beziehungen zu lösen, die nicht gut waren für mich, sie als Einbahnstraßen zu erkennen. Mein Augenmerk lag vorher auf dem, was der andere braucht. So wurde ich zu einem Abbild fremder Erwartungen. Es war ein Prozess, mich neu zu orientieren und neue Freundschaften zu schließen. Eine Freundschaft, die nicht daran interessiert ist, meinen inneren Kern kennenzulernen, wird mich auf Dauer hin ausbrennen. Beziehung heißt Wachstum für beide. Klassisches Beispiel: Sie waren auf Besuch und auf der Heimfahrt spüren Sie eine innere Leere. Sie fühlen sich ausgelaugt. In diesem Fall haben Sie nur gegeben. Verstehen Sie mich bitte an dieser Stelle nicht falsch. Zu jeder Freundschaft und in jeder Partnerschaft gehört, dass wir einander tragen, auf eine gewisse Zeit hin, mal mehr und mal weniger. Die Kunst besteht darin, dass es kein Dauerzustand sein darf. So entsteht inneren Frieden und Verbundenheit für beide, auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Frieden mit mir bedeutet innere Zufriedenheit. Deshalb meine Frage an Sie: Erleben Sie aktuell inneren Frieden und was fehlt Ihnen dazu? Dazu gehört, mich selbst annehmen zu lernen, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Ich schaue auf das, was ich bin, welche Gaben, also Resilienzen, mir geschenkt wurden, welche Möglichkeiten aus dem Vorhandenen mir offen sind. Im Gegenteil davon wäre Selbstablehnung, hier entsteht eine Enge. Das Schöne wird nur noch durch eine Nebelwand wahrgenommen. Zweifel, Neid, anhaltende Traurigkeit können Anhaltspunkte für gestörte Selbstannahme sein. Es sind Lebensmuster oder Schwächen in uns, die dem inneren Frieden im Wege stehen. Ein solcher Punkt könnte Eifersucht sein. Fragen, die hier auftauchen, wären: Gibt es einen konkreten Grund für diese Eifersucht? Oder gibt es eine Sehnsucht, die nicht gestillt wurde? Aus welchen alten Wunden und Ängsten kommt diese Eifersucht? Habe ich als Kind nicht genügend Vertrauen und Zuwendung erfahren? Kann ich vertrauen, dass er oder sie mich als die Person achtet oder vielleicht auch liebt, die ich bin? Das hat, wie gesagt, mit Selbstwertgefühl und meinem Urvertrauen zu tun. Denn Liebe kann ich nicht einfordern. Bist du dir deine Einzigartigkeit bewusst? So wie du bist, gibt es keinen zweiten Menschen auf der Welt. Du bist etwas Besonderes, Einzigartiges. Ein weiterer Störfaktor könnte Neid sein. Es ist ebenfalls ein Friedenskiller. Wir entdecken im Freundeskreis, Familien oder Kollegen Menschen, die es scheinbar besser haben und denen alles zufällt. Ich mache dir jedoch Mut, genauer hinzuschauen. In Gesprächen und Begegnungen können wir entdecken, ob gerade Menschen, die wir vorher noch beneidet haben, unter Lebensbedingungen leben, die wir uns hätten niemals vorstellen können. Und plötzlich wird dieser Mensch, den wir vorher noch beneidet haben, ganz nah. Und wir möchten nicht mehr mit ihm tauschen. Ein indianisches Sprichwort heißt, vergleiche dich nicht mit einem anderen Menschen, bevor du nicht 3 Tage in seine Mokassins gelaufen bist. In dem, was wir in Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen hören, sehen und erspüren, entsteht ein persönlicher Eindruck. Das Unterbewusstsein sagt, dieser Mensch ist sympathisch oder halt unsympathisch, denn so wirkt er individuell auf mich. Aber ist dieser individuelle Eindruck auch Realität? Vielleicht bin ich neidisch, was für ein Wissen sie hat, wie viele Lebenssituationen hier geschildert wurden. Vergleiche ich diese mit meinen eigenen, da könnte vielleicht Neid auftreten. Vergleiche ich mich mit Menschen, die beruflich, finanzielle und gesundheitliche andere Möglichkeiten haben? In diesem Fall wird der innere Frieden zerstört durch Vergleich, der mit der Realität nicht Schritt hält. Der Vergleich kann nie objektiv sein. Die Konsequenz ist, ich werte mich selber ab. Meine Empfehlung, vergleiche dich nicht mit anderen, die scheinbar mit Leichtigkeit durchs Leben entlang hüpfen. Ihre Wege sind anders als dein Weg. Oder hast du dich schon mal mit einem Mitmenschen verglichen, dem es schlechter geht? Was ebenfalls innere Frieden zerstört und die Lebensqualität beeinflusst, sind Süchte jeglicher Art. Menschen, die beispielsweise von einer Essdruck geplagt sind, haben unentwegt das Bedürfnis zu essen. Essen wird zur Ersatzbefriedigung mit Kurzzeitwirkung. Ich brauche immer mehr, wie ein Eimer, der ein großes Loch hat. In den Wörtern Eifersucht oder auch Esssucht steckt das Wort Suchen drin. Ein Süchtiger ist auf der Suche nach dem, was ihm bis jetzt fehlt und ist ein Zeichen von mangelnder Selbstannahme, sprich Selbstwertgefühl. Es gibt ein Karnevalsgebäck, das heißt Schmalzkringel. In der Mitte ist ein Loch. Eine Sucht ist, wenn ich dieses Loch mit Marmelade fülle. Sie fällt natürlich raus. Ich bin nur damit beschäftigt, das Loch zu füllen, das ungestillte Verlangen. Was ist hier die Lösung? Gibt es Betroffenen, mit Hilfe von anderen sich die Sucht anzuschauen? Was bezwecke ich, wenn ich beispielsweise jeden Abend eine Flasche Rotwein trinke oder viel Schokolade esse? Oder wie viele Menschen leiden unter der Kaufsucht, Putzsucht, Porno oder auch Handysucht? Hand aufs Herz. Leiden wir nicht alle unter der einen oder anderen Sucht? Hier ist Ehrlichkeit gefragt. Wenn es uns gelingt, ehrlich damit auseinander uns zu setzen, mich der Wahrheit zu stellen, um den Ursprung aufzuspüren und zu bekennen, ich habe ein Problem. Nur dann können konkrete Schritte ergriffen werden, auch mit Hilfe von anderen. In Versöhnung mit mir selber zu kommen, ist eine Entscheidung. Ein wahrlich schwieriger Schritt. Aber ich lade Sie ein, neue Erfahrungen zu machen, dass Sie die Suchtmittel nicht brauchen. Und diese Erfahrung mit allen Sinnen wahrgenommen, geht unter die Haut und setzt Lebensqualität frei. Rein mit dem Verstand oder über den Kopf lassen sich Süchte nicht bekämpfen. Die Fehler und Schwächen werden stärker. Ich fixiere mich förmlich auf Ersatzmittel und löse mich nicht von der Ursache. Die Sucht ist eine Ersatzbefriedigung. Ich versuche, einen Mangel zu stillen. Das Grundbedürfnis nach Liebe, Annahme, gehört, gesehen zu werden, wird nicht gestillt, sondern nur kurzfristig zugedeckt. Und damit beginnt eine Spirale und von dem Suchtmittel brauche ich immer mehr. Sucht entsteht aus einem Schmerz heraus. Am Anfang werde ich, wenn ich beispielsweise ein Glas Wein trinke, ruhiger oder fühle mich entspannter und fröhlicher. Und das ist ein schönes Gefühl. Das Bedürfnis nach Suchtmittel bestimmt mein Denken und nimmt mich schließlich völlig gefangen. Anstelle des Suchtmittels, wie zum Beispiel Süßes oder Alkohol, muss etwas Wirksames eingeübt werden, das stärker ist wie die Sucht. Dazu bedarf es eine positive und freundliche Annahme meiner selbst. Gute Beziehungen, Freunde, die mich spiegeln dürfen, um durch diese Wüstenzeit mit mir zu gehen. Ich brauche Gebet. Gerade dann, wenn ich selber nicht mehr beten kann. Dann brauche ich gute Freunde und Seelsorger zur Spiegelung. Und sie gehen mit mir den Weg der Aufarbeitung, helfen mir beim Reflektieren und ebnen den Weg zur Vergebung. So erlange ich mit Gottes Hilfe Versöhnung und inneren Frieden mit mir. Scheinbar kleinere Dinge wie Lebenslügen können ebenfalls den inneren Frieden rauben. Hand aufs Herz. Ist bei dir das Glas halb voll oder halb leer? Gedanken haben bekanntlich Macht. Sätze wie, ich schaffe das nicht, andere sind besser dran, warum muss mir das immer wieder neu passieren, bringen nicht wirklich Frieden. Negative Gedanken machen zu schaffen, beeinflussen mein Handeln und können Krankheiten begünstigen. Positive Gedanken ziehen nach oben und verändern mich, ohne dass sich die Situation verändert. Und vielleicht denken Sie jetzt, leichter gesagt wie getan. Die Gedanken kommen doch, und was mache ich dann, oder wie komme ich aus diesem Gedankenkarussell wieder raus? Meine Strategie ist, ich suche mir eine Beschäftigung, wo ich hundertprozentig drin aufgehe. Obwohl ich gerne lese, ist dies in diesem Fall kein Weg für mich, da ich mich in einer solchen Stimmung nicht auf das Buch konzentrieren kann. Möglichkeiten, die mir helfen, sind dagegen, in den Garten zu gehen oder mich an die Staffelei zu stellen. In beiden Fällen vergesse ich Zeit und Raum. Einen Blumenkasten wieder neu zu bepflanzen, in der Erde zu wühlen, das ist Medizin. Eine weitere Möglichkeit, eine Freundin anzurufen, hast du Lust oder Zeit auf einen Spaziergang? Denn Bewegung schafft nachweislich Abhilfe von trüben Gedanken. Und das hat etwas mit unseren Gehirnzellen zu tun. Führt aber zu weit, dies hier weiter auszuführen. Ich wende mich also positiven Dingen zu. Dies ist eine Willensentscheidung. Und so entdecke ich wertvolle Ressourcen. Dazu zählen Beziehungen mit meinem Nächsten. Diese kann ich auf unterschiedliche Weise pflegen. Gespräche oder Zeit, schöne Erlebnisse miteinander teilen, sind grundlegende Bestandteile in Familien und natürlich ist Recht in der Ehe zum Erhalt unserer Beziehung. Ich behaupte, es gibt eine Verbindung von Gottes Liebe, der Nächstenliebe und der Liebe zu mir selbst. Um zum gelingenden Leben durchzudringen, lesen wir in der Bibel folgendes Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Dies ist ein Kreislauf. Im Gebet, also dem Gespräch mit Gott, bin ich im Austausch in Beziehung mit Gott. Und dazu brauche ich Auszeiten, um in diese Stille zu kommen. Regelmäßiges Einüben, feste Zeiten einplanen und wenn dies mal nicht geklappt hat, nicht tragisch. Fühlen wir uns frei, zu jeder Gelegenheit wieder neu anzufangen. Beziehungen brauchen Austausch, Gespräche und Begegnungen miteinander. Diese stellen sich nicht von alleine ein. Das können auch elektronische Medien wie WhatsApp und Facebook nicht ersetzen. Wir gehen auf Weihnachten zu und in vielen Fällen leben wir materiell gesehen im Überfluss. Wir haben für uns festgestellt, das schönste Geschenk, das wir überreichen können, ist Zeit miteinander zu verbringen. Ein Besuch in einer Veranstaltung oder einfach nur miteinander spazieren zu gehen. Und dies kann ich fortsetzen in allen sozialen Beziehungen. Zeit ist ein wertvolles Gut geworden. Es zu teilen bringt Freude und Nachhaltigkeit auf beiden Seiten. Wie viel Zeit nimmst du dir, um dich mit deinen Kindern, deinem Partner, deinen Freunden auszutauschen? Und wenn diese noch eine Glaubensgrundlage haben, haben wir den Kreislauf, den ich vorher besprochen habe. Gebet und Zeit mit Gott. Zeit für mich und Austausch und Begegnungen in der Familie und mit Freunden. Wir können den Frieden, den wir in uns tragen, weitergeben, von Mensch zu Mensch. Kommen wir zum Thema Perspektivwechsel. Er ist so wichtig. Perspektivwechsel finden und im Alltag zu praktizieren, können wir immer wieder. Hier ein Beispiel. Mein Mann war mit dem Auto auf dem Weg zum Metzger. Er parkte in einem Seitenstreifen, öffnete die Fahrertür und ein Autofahrer fährt voll in die Türe rein. Die dazugerufene Polizei stellt eine Verletzung der Aufmerksamkeitspflicht meines Mannes dar und schreibt auch gleichzeitig dem Autofahrer, welcher reingefahren ist, eine Mitschuld zu, da Autofahrer ja zu jeder Zeit bremsbereit sein müssen. Großer Ärger. Unser Auto ist nicht mehr fahrtüchtig, die Türe lässt sich nicht mehr schließen. Es ist Dienstag und Freitagmorgen wollen wir in Urlaub fahren. Das Auto wird in die Werkstatt geschleppt und der Geschäftsführer verspricht uns, dass er alles tun wird, um eine Ersatztür zu finden und einzubauen. Er nannte uns den Preis von ca. 3.500 Euro, womit wir rechnen müssen. Natürlich hatten wir die Vollkaskoversicherung vergangenes Jahr gekündigt. Jetzt sagt doch jeder, wo bleibt denn da der Punkt zum Danken? Wir waren dankbar, dass mein Mann noch nicht sein Bein vor die Tür gesetzt hatte. Dankbar für die schnelle Hilfe der Autowerkstatt. Denn Donnerstagabend um 22 Uhr konnten wir den Wagen abholen. Außerdem waren wir dankbar für Freunde, die bereit waren, uns finanziell unter die Arme zu greifen, wenn es notwendig ist. Das ist Perspektivwechsel. Was ist das Gute an der Sache? Dies hat meine Enkelin immer wieder in den Satz geprägt. Das Gute daran ist aber, ein Perspektivwechsel, eine Einstellung, um im Alltag per Ärger oder nicht verstanden werden, ein Stück weit inneren Frieden zu erreichen. Wo können wir die Aufmerksamkeit unserer Gedanken auf das Positive lenken? Und nun möchte ich zu dem für mich wichtigsten Pfeiler zum Thema inneren Frieden kommen. Und das ist die Vergebung. John Ortberg schreibt dazu, es gibt nur eines, was noch mehr kostet, als einem anderen Menschen zu vergeben. Und weißt du, was das ist? Ihm nicht zu vergeben. Nicht vergeben können, kostet dich dein Herz. Deine Gedanken an diesen Menschen und Gefühle und Erinnerungen erzeugen in dir Ärger, Bitterkeit und Groll. Und diese Gefühle machen krank. Die Bibel sagt dazu, über allem aber schütze dein Herz. Das heißt, vergeben ist die Grundvoraussetzung zum Frieden. Und vergeben ist nicht das gleiche wie entschuldigen. Wir entschuldigen uns, wenn wir etwas umgestoßen haben, etwas falsch verstanden haben, zu oder zu spät zu einer Veranstaltung kommen. Jedoch Vergebung geht tiefer. Vergeben bedeutet nicht zu vergessen. Vergeben bedeutet auch nicht versöhnen. Versöhnung kann nach der Vergebung passieren. aber sie darf niemals eingefordert werden. 3 Ausrufezeichen. Vergeben geht von mir aus, ist ein Prozess und benötigt im Gegensatz zur Versöhnung nicht die Anwesenheit des Betreffenden. Was mache ich jedoch, wenn ein Mensch, der meinen Frieden zerstört, eine dominante, überhebliche und selbstbeliebte Persönlichkeit ist, die mich nur beschimpft und Übles über mich verbreitet, vielleicht in der Familie oder auf der Arbeit? Dann sind alle Friedensbemühungen sinnlose Energieverschwendung. Stattdessen gilt es, mich selber zu schützen, ihm keinen Raum zu geben und seine Spielchen nicht zu erwidern. Jegliche Emotionen und Erwartungen auf Veränderungen muss ich loslassen und im Gebet immer wieder zu Jesus bringen. Der Gedanke, eines Tages wird er oder sie doch einsehen, dass sein Verhalten mich verletzt, ist bei dominanten Personen illusorisch. Schauen wir der Wahrheit ins Auge. Ich kann einen anderen Menschen nicht ändern, nur mein eigenes Verhalten ihm gegenüber. Mir hilft es, den Menschen zu segnen und dann in Jesus Hand zu geben. Denn Jesus kennt alle Menschen und hat seinen eigenen Plan mit jedem Einzelnen. Und im Gebet stelle ich mir dieses Abgeben ganz praktisch vor, wie Jesus nun diesen Menschen in die Hand nimmt. Vergeben kann ich selbst Menschen, die verstorben sind. Wenn sie sich von ihrer Mutter, Vater oder Freundin vor deren Tod beispielsweise nicht aussöhnen konnten, wohin dann mit den Gedanken? Auch hier ein Beispiel. Ein sogenannter Freund einer Familie verstarb. Was keiner in der Familie wusste, dieser Verstorbene hatte die Tochter, wir nennen sie jetzt mal Lisa, über mehrere Jahre sexuell missbraucht. Das Mädel hatte sich niemandem anvertraut. Und nun kam der Tag der Beerdigung des Täters. Die erwachsene Lisa sollte ihre ahnungslose Mutter zur Beisetzung begleiten. Die Mutter hatte Blumen gekauft, die ins Grab geworfen wurden. Lisa hat mit sich gerungen. In ihr waren 100.000 Gedanken und die Gefühle spielten Karussell. Was tun? Noch immer hatte sie sich niemandem anvertraut. Sie schrieb an den Verstorbenen im Vorfeld einen Brief und brachte diesen zur Beisetzung mit. Sie steckte ihn unbemerkt an den Blumenstrauß unter die Serviette am Stiel und warf Brief und Blumen ins Grab. Jahre später, als sie mir erzählte, welche Befreiung dieser Moment für sie war, spürten wir diesen Moment mit ihr nach und sie sagte, dies war der Tag, wo sie ihrem Peiniger vergeben konnte. Sie fühlte sich befreit. Und um diese zerstörerische Auswirkung des Missbrauchs aufzulösen, holte sie später darüber hinaus noch fachliche Hilfe. Sie können auch ein anderes Abschiedszeremonie durchführen. Dazu kann ich einen Stein beschriften und in den See oder Fluss werfen. Ein persönliches Andenken loslassen, welches unmittelbar mit dem Menschen verbunden ist. Oder auch einen Brief schreiben und ihn anschließend verbrennen. Es gibt viele Möglichkeiten. Eine Bekannte von mir hat einen Brief geschrieben und kurz bevor die Müllabfuhr kam, diesen in die Mülltonne geworfen. Weg war er, sie konnte zusehen, wie der Brief förmlich abtransportiert wurde. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu sagen, sprechen Sie in der Abschiedszeremonie den oder die Betreffenden im Namen Jesu los. Und Sie werden merken, es hat Auswirkungen. Sie werden sich befreit fühlen. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie sich eine Person Ihres Vertrauens mit hinzu. Rache und Vergeltung haben in der Vergebung keinen Platz. Vergebung beginnt dort, wo ich meine Erwartung auf mein Recht auf Genugtuung und Rache loslasse. Ich kenne es von mir genüge, wenn ich verletzt bin, kreisen meine Gedanken über diesen Schmerz, den ich erlitten habe. Und ich wünsche dem anderen nur Schlechtes. Durchschneide ich jedoch dieses Gedankenkarussell und gebe ihm im Gebet in Jesu Hand, dann segne ich ihn. Und wissen Sie, was dann passiert? In mir kehrt Ruhe ein. Ich spreche den Satz klar und deutlich aus. Ich vergebe XY und gebe ihn oder sie in Jesu Hand. Zugegeben, es ist nicht immer leicht und kann manchmal unbestimmte Zeit dauern. Es ist ein Prozess, wie schon erwähnt. Jedoch die Befreiung, die danach passiert, findet in erster Linie in mir selber statt. Abgeschlossen ist die Vergebung dann, wenn ich in Ruhe und ohne Bitterkeit an diese Begebenheit oder Person denken kann, ohne Groll zu spüren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schmerzhaft es ist, sich selber zu vergeben. Und ich mache Ihnen Mut, probieren Sie es aus. In einem langen Prozess, gefühlt dauerte er 2 Jahre, war es ein Befreiungsschlag, mir selber zu vergeben. Wenn wir uns selber vergeben, beginnt ein neuer Anfang. Das kann ich bezeugen. Es ist, als wenn eine Nebelwand weggezogen würde. Ich denke, es ist leichter, jemand anderen zu vergeben, als sich selber. Ich hatte mich lange immer wieder selbst angeklagt, hatte viele Jahre eine Situation geduldet und war in die Opferrolle gegangen, anstatt zu handeln. In der Seelsorge lernte ich den Menschen zu vergeben, die schuldig an mir geworden waren. Aber mir selber zu vergeben, schien mir zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Die Frage, warum habe ich das so viele Jahre geduldet, schrie förmlich in mir. In der Vergebung und in den Worten, dir sind deine Sünden vergeben, Jesus starb auch für dich, wurde für mich der Weg frei zu einem neuen Leben. Und meine Selbstannahme in die Freiheit. Der Frieden mit mir ist Voraussetzung, in Frieden mit anderen zu leben. Und die Liebe zum anderen und Ausdruck meiner Liebe zu Gott und seiner Liebe zu uns. Und dieser Kreislauf heißt Frieden. Und nun wird klar, Frieden fällt nicht vom Himmel. Frieden bedeutet eine lebenslange Aufgabe und Achtsamkeit, liebevoll mit mir und dem anderen umzugehen. Das ist jetzt der erste Teil des Vortrages und die Fortsetzung folgt.